Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Johannes 1, die Verse 35 bis 51. Und nach Luther heißt es da: Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortet ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Soweit der Text. Haben Sie die Textlesung aus dem Lukasevangelium noch im Ohr? Beide. Der heutige Predigtext aus dem Johannesevangelium und der Text aus Lukas sind in meiner Bibel überschrieben mit die ersten Jünger. Wenn ich ehrlich bin, würde ich lieber über den Lukas-Text predigen. Warum? Hier im Johannesevangelium klingt die Berufung der ersten Jünger relativ unspektakulär. Ich will nicht sagen trocken. Da laufen ein paar Männer hin und her und am Ende folgen sie Jesus nach und sind seine Jünger. Bei Lukas, ja, da wird eine richtige Geschichte erzählt. Jesus will predigen und er lässt sich von den anwesenden Fischern ein wenig vom Ufer wegbringen, damit ihn alle gut hören können. Als Dank oder Bezahlung fordert Jesus die Fischer auf, am helllichten Tag die Netze auszuwerfen. Diese hatten in der Nacht keinen Erfolg gehabt. Aber der Gehorsam der Fischer zahlt sich aus. Die Menge der Fische kann ein Boot nicht fassen. Sie rufen ein zweites herbei. Ja, Jesus gibt überreichlich. Er gibt ihnen so viel, dass man auch sagen könnte, dass er dafür sorgte, dass die Boote fast sanken. Schöne Geschichte. Da kann man doch was draus machen. Als ich mit meinen Überlegungen an dieser Stelle angekommen war, stellte ich mir zwei Fragen. Warum denn lieber Lukas statt Johannes? Bin ich sensationslüstern? Hängt's von diesem Wunder des großen Fischzugs ab? Oder ist mir Johannes einfach zu nüchtern? Wäre doch toll, so ein cooles Erlebnis mit den Fischen. Es muss wirklich toll gewesen sein, denn Petrus war geplättet. Oder zweitens, Was soll mir dieser Text sagen, dieser Johannestext, so nüchtern und trocken, so unspektakulär? Nun, ganz so unspektakulär ist er ja gar nicht gewesen, zumindest wenn man an Nathanael denkt. Da kann man sich schon fragen oder staunen. Aber schauen wir mal, was Johannes so berichtet. Jesus wurde am Vortag, das können wir im Abschnitt vorher lesen, Jesus wurde am Vortag von Johannes dem Täufer getauft. Und nun taucht er wieder dort am Jordan auf. Und Johannes bekennt, siehe, das ist Gottes Lamm. Zwei der Jünger des Johannes hören das und wechseln daraufhin ihren Lehrer, ihren Rabbi. Sie gehen Jesus nach, sodass dieser fragt, was sucht ihr? Andere Übersetzung, nicht Luther, heißt es, deine Wohnung. Im Endeffekt heißt es, wir wollen dorthin, wo du bist. Wenn er ein Rabbi ist und lehrt, dann sicherlich dort, wo er sich niedergelassen hat. Keine große Sache eigentlich. Zumindest kein Zurückfragen von Jesus, sondern einfach nur, kommt und seht. Einer von den beiden war Andreas, der Bruder von Petrus. Er teilt seinem Bruder mit, wir haben den Messias gefunden. Darauf kommt Petrus zu Jesus und bekommt gesagt, dass er ab sofort Kephas, Fels heißen soll. Neuer Name, was Neues beginnt, das kommt mir bekannt vor. Vor über 30 Jahren saß ich in Freiberg auf dem Arbeitsamt, hatte mich beziehungsweise angemeldet und die Bearbeiterin meinte, ich sollte draußen kurz Platz nehmen, sie würde mich dann aufrufen. Das hat sie auch gemacht, nur habe ich nicht reagiert. Als sie das dritte oder vierte Mal den Herrn Regitz aufrief, dachte ich so bei mir, was ist denn das für einer, dass der nie reagiert? Nun ja, ich hatte 14 Tage vorher meinen Namen gewechselt und bin dann ganz schnell aufgestanden, denn ich war ja nun der Herr Regitz. Bei Philippus ist es hier etwas anders gewesen. Nicht er läuft und sucht Jesus, sondern es heißt hier, und Jesus hat ihn gefunden. Aber auch bei Philippus ist das Endergebnis, dass er weitererzählt, dass er Jesus, den Messias, gefunden hat. Und er erzählt es dem Nathanael. Und dieser hat, wenn man so sagen will, einen biblisch fundamentierten, frommen Einwand. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Richtig, Galiläa und im Besonderen Nazareth wurden in Bezug auf den Messias im Alten Testament nicht erwähnt. Da ist eher die Rede von Bethlehem, der kleinen Stadt, beim Propheten Micha. Ein Ausleger schreibt noch dazu, und man muss bedenken, dass kurze Zeit vorher es in Nazareth einen Aufstand gegen die Steuerpolitik der Römer gegeben hat. Und ich vermute, auch das endete nicht gut. Und so kann man ein Stück Nathanael verstehen, biblisch oder alttestamentlich nicht zu halten, dass der Messias aus Nazareth kommen soll. Aber er lehnt sich nicht zurück und sagt, ey, das kann gar nicht passen. Das steht ja in unseren heiligen Schriften anders. Nein, er macht sich auf den Weg zu diesem Jesus, der aus Nazareth kommt und der doch eigentlich nichts Gutes sein kann. Er will diesen scheinbaren Widerspruch, für uns scheinbaren Widerspruch klären und erlebt eine Überraschung. Er wird gelobt. Vers 47 hieß es, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. So nennt ihn Jesus. Ein Vorzeigefrommer. Woraufhin Nathanael erstaunt fragt, woher kennst du mich? Keine Ahnung, was Nathanael unter dem Feigenbaum gemacht hat, aber Jesus sah ihn dort. Und Nathanael ist überzeugt und überwältigt und bekennt, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du ist der König von Israel. Wenn es kurz zusammenfassen will, so erzählt Jesus, also erzählt uns Johannes ganz unterschiedliche Geschichten, wie Jesus Menschen berufen hat. Alle scheinen mehr oder weniger offensichtlich oder unbewusst auf der Suche nach dem Messias zu sein. Ein Geschichtsschreiber aus der Zeit, als Jerusalem von den Römern erobert wurde, schreibt, dass die Israeliten verbissen kämpfen würden, weil sie davon überzeugt sind, dass ihr Retter, ihr Messias in dieser Zeit erscheinen sollte. Ja, es ist eine Zeit und auch in den 30er Jahren, wo die Berufung abgelaufen sein muss. Auch in den 30er Jahren warteten die Israeliten auf ihren Messias, auf ihren Retter. Die im Jahre 70 hatten ihn um einige Jahrzehnte verpasst. Es scheinen ganz unterschiedliche Erstbegegnungen mit Jesus zu sein. Da gibt es die beiden ehemaligen Jünger von Johannes dem Täufer, Andreas und vermutlich Johannes, die hören, wie ihr Lehrer Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. Lamm Gottes, ein Bild, das Christus mit einem Opferlamm vergleicht. Es nimmt die Sünde weg, die trennend zwischen Gott und Mensch steht. Und dann gibt es Philippus, welcher von Jesus gefunden wurde. Nicht Philippus hat Jesus, den Messias, gefunden, sondern Jesus fand Philippus. Der suchte nicht. Und er hatte auch niemanden, der ihn auf Jesus aufmerksam machte. Aber er wurde von Jesus gefunden und in die Nachfolge gerufen. Und Philippus folgt nach und erzählt es weiter, nämlich Nathanael. Petrus und Nathanael wurden von, ich sag mal, Neujüngern Jesu neugierig gemacht. Sie scheinen nicht selbst gesucht zu haben, aber sie machten sich auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen, sich diesen Jesus aus Nazareth näher anzuschauen. Es sind ganz unterschiedliche Arten, wie die ersten Jünger mit Jesus in Kontakt kamen. Aber das Ergebnis ist gleich. Sie folgen Jesus nach. Menschen begegnen Jesus oder seinen Jüngern. Ob sie nun auf der Suche waren oder nicht nach dem verheißenen Messias, ist gar nicht so ganz wichtig. Selbst der fromme Skeptiker Nathanael macht sich, als er von Jesus hört, auf den Weg zu ihm. Damit macht er genau das, was Paulus später den Thessalonischern empfiehlt. 1. Thessalonicher 5, Vers 21 heißt es: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Zugegeben, das kann Arbeit machen, das kann anstrengend sein, aber es lohnt sich. Zumindest bei denen hier hat es sich gelohnt. Sie hätten nämlich sonst den Messias, den Retter der Welt, verpasst. Es wird nicht wirklich berichtet, nicht ausführlich wie vielleicht bei Lukas, wie die Begegnungen mit Jesus, diese Erstbegegnungen im Einzelnen abliefen. Auch nicht wichtig. Was der Anstoß war, sich mit dieser Person näher zu beschäftigen, wird uns nicht gesagt. Oder warum sie am Ende bei Jesus geblieben sind. Aber man hat den Eindruck, in dem Moment, wo Jesus ihnen begegnet, verändert sich ihr Leben. Andreas und Johannes liefen nicht mehr dem Täufer Johannes hinterher, sondern, wechselten ihren Rabbi und warben für Jesus. Bei Petrus ist es wohl am deutlichsten durch den neuen Namen, den er erhält. Fels soll er heißen. Auf diesen Felsen wollte Jesus seine Gemeinde bauen. Er war ja fast immer Fels, bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Verleugnung kurz vor der Kreuzigung Jesu. Und doch steht Jesus zu diesem Petrus, diesem Fels. Wer es nachlesen will, am Ende des Johannesevangeliums. Und selbst der Zweifler Nathanael, nochmal, seine Zweifel waren ziemlich fundiert. Kann nur staunend bekennen: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Die Frage ist, finden wir uns dort irgendwo wieder? Wie ist es uns in unserem Leben, in unserem Glaubensleben ergangen? Wie sah unser Anfang mit Jesus aus? Finden wir uns bei einer dieser Situationen wieder? Nun, ich habe es einfach. Ich werde namentlich erwähnt, wenn mein Bruder auch Johannes heißt und nicht Petrus, wie bei dem Andreas hier in der Geschichte. Und es ist gar nicht wichtig, wie wir zum Glauben an Gottes Sohn kommen. Ob wir vielleicht, wie ich, in einem frommen Elternhaus groß geworden sind und von daher, ich sag mal, per Erziehung auf der Suche waren, oder ob vielleicht die Erziehung dazu geführt hat, dass wir eher nicht gesucht haben. Oder ob wir vielleicht atheistisch erzogen wurden. Darwin hat doch alles bewiesen. Nennt sich Evolutionstheorie. Hat Darwin das wirklich? Vieles mag passen, aber hat er wirklich alles bewiesen? Und wenn es so wäre, müsste es dann nicht eher Evolutionsbeweis heißen? Oder wie man mir mal vor, mittlerweile über 30 Jahren sagte in Bezug auf mein Christsein: Du Andreas, du und die Dinosaurier haben etwas gemeinsam. Ihr Lebenskonzept ist überholt und zumindest die Dinosaurier sind schon ausgestorben. Nun, ich habe weitere 30 Jahre überlebt und als Christ, glaube ich, werde ich auch noch viele, viele Ewigkeitsjahre hinten anhängen können. Oder vielleicht trat Jesus plötzlich und unerwartet in unser Leben, wie bei Philippus. Es wurde nicht berichtet, welche Ansichten Philippus vorher hatte, aus welchem Umfeld er kam, außer aus welchem Ort, aus Bethsaida. Mindestens eins haben diese Personen alle gemeinsam. Sie alle folgen Jesus nach, sie reagieren auf das Kommen, indem sie mitgehen. Und selbst Nathanael, der als Nathanael in der Bibel ganze zweimal erwähnt wird, nämlich hier und am Ende des Johannesevangeliums, als Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet, der aber auch noch Bartholomäus genannt wird, was die Anzahl auf ca. 10 erhöht. Selbst der folgt diesem Jesus, selbst der glaubt diesem Jesus und bleibt bis ans Ende bei ihm. Der fromme Zweifel des Nathanael, der war wie weggeflogen. Man könnte es auf folgende drei Punkte bringen. Die Jünger damals, sie gingen mit, sie hörten die Lehre Jesu und sie erzählten anderen davon. Wisst ihr, warum Johannes so trocken hier berichtet? Weil es gar nicht auf diesen großen Fischzug ankam, sondern auf das, was danach geschah. Im Lukas-Evangelium heißt es ab Vers 7, zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da kommt es drauf an, uns zu beugen vor Jesus, dem Gottessohn, dem Retter der Welt. Zu akzeptieren, ich bin ein sündiger Mensch. Ein paar Verse später heißt es dann, sie zogen die Boote ans Land und ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Ich habe schon als Kind in der Sonntagsschule mich immer gefragt, was, einen riesen Fischzug, eine Unmenge Fische, haben die wirklich einfach am Strand liegen gelassen? Tatsache ist, Jesus war ihnen wichtiger wie dieser eventuell doch enorme Fang. Und ich vermute mal ganz sachlich, es wird wohl Fischerkollegen gegeben haben, die sich um die Fische gekümmert haben. Aber sie, Petrus, Andreas, wie sie alle hießen, sie gingen andere Wege, sie folgten Jesus nach, das war ihnen wichtiger. Tja, wie ist das nun? Haben wir diesen Schritt gewagt? Alles zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen? Bitte versteht mich nicht falsch. Wir werden nicht alle als Missionare in Afrika, Südamerika oder am Ende der Welt enden. Aber vielleicht als Werbeträger für unseren Herrn hier in Freiberg oder wo Gott uns hinschickt. Was kann dabei passieren? Was haben wir zu erwarten? Selbst ein Versagen wie bei der Verleugnung durch Petrus lässt Jesus sein Urteil über Petrus nicht revidieren. Er blieb der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Jesus nachfolgen hat nichts mit immer nur eitel Sonnenschein oder Wandern auf sonnigen Höhen zu tun. Das kann gar nicht sein. Wer den Anfang der Bergpredigt liest, da heißt es in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Verse 11 und 12, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Verfolgen, Böses über mich reden und dann soll ich fröhlich sein und jubeln? Und dann soll ich auch noch selig oder andere Übersetzungen glückselig sein. Was heißt das eigentlich? Dieses griechische Wort bedeutet so viel wie völlige Zufriedenheit besitzend. Jesus verspricht uns kein problemfreies, einfaches Leben, im Gegenteil. Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber wir werden genug haben, zufrieden sein, selig sein, wie es in der Bergpredigt steht, weil wir Jesus kennen. Und doch, zumindest ist mein Leben so, und doch wird es an vielen Stellen einfacher. Matthäus 6, 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das Essen, das Trinken, die Kleidung, das ist die Rede vom Sorgen, dass wir uns nicht sorgen sollen um das, was wir täglich brauchen, sondern Gott wird für uns sorgen. Und auch das habe ich über die vielen Jahre immer wieder erlebt, dass wir mehr als reichlich, überreichlich hatten. Letztes Zitat, Römer 14, die Verse 17 und 18, da schreibt Paulus, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Wir können die Dinge dieser Welt loslassen. Wir müssen nicht alles krampfhaft festhalten, denn Gott sorgt für uns. Manchmal ist das vielleicht nicht so offensichtlich. Und manchmal führt er uns in Situationen, die wir gar nicht gerne freiwillig womöglich auch noch akzeptieren wollen. Aber Jesus hat alles im Griff. Er bringt uns ans Ziel in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und manchmal ist des einen Freud, des anderen Leid, wie ich es diese Woche erleben durfte. Meine Frau hatte mit dem Bauern, auf dessen Grundstück wir wohnen, ausgemacht, dass er die Wiese mäht, dass er mit dem Traktor das Heu wendet. Und so hatte sie es dieses Jahr relativ einfach. Dienstags gehen wir abends zum Hauskreis und da das meistens mehr als spät wird, pflege ich dort eine Runde Schlaf vorzuschlafen. Oh, plötzlich war ein Trecker bei uns auf dem Hof. Ja, vorbei mit Schlaf. Muss das sein? Das Schlimme an der Geschichte war, er nahm den Trecker und tat das Heu zusammenrechnen, also sprich auf Häufen. Ja, da musste er doch mal aufstehen, was denn mit dem Heu wird. Dann kam der nächste Trecker, der das zusammensammelte, in Rollen presste. Und es stellte sich dann heraus, dass wir eine misslungene Rolle praktisch abtransportieren durften. Und jetzt gebe ich es mal ehrlich zu, ne? Körperlich schwere Arbeit. Entschuldigung, reiß aus, ich komme jetzt. Meine Jungs, die sind ausgezogen. Ich weiß nicht, ob das was mit Heuernte zu tun hat, aber auf die könnte ich auch nicht zurückgreifen. Nun gut, wir fingen an, das Heu auf den Boden zu transportieren und mit jedem Erklimmen der Stufen dieser Treppe, die da nach oben führte, wurde ich schlapper und schlapper. Es strengte mich an. So, ich sagte, das einen Freude ist, das anderen Leid, ja. Meine Frau, der merkte man regelrecht an, wie fröhlich und erfreut sie darüber war, wie viel Heu sie doch ganz einfach zwar mittragen musste, aber auf den Boden bekam. Dass sie eben nie mit der Sense rumrennen musste und mit den Rechen und so weiter. Und dass es mehr als genug war, stellte sie am Ende auch noch fest. Soll ich ehrlich sein? Ihre Freude ging mir gegen Strich. Ich habe dann irgendwann mal rumgepröppelt, wenn du jetzt nicht ruhig bist, gehe ich. Aber, auf was ich eigentlich hinaus will, Mir hat es nicht gepasst, das gebe ich ehrlich zu. Aber Gott hatte einen Plan. Zeitlich war das alles sehr eng gestrickt. Wir müssten ja auch noch was zum Abendbrotessen machen. Ach, welch ein Glück, das Kind war in Freiberg, wollte bei uns übernachten, kurz angerufen, soll gefälligst was zu essen aus Freiberg mitbringen. Auch das war erledigt. Und wenn ich ehrlich bin, hallo Andreas, du hast dieses Jahr hinter dir Heu reinschaffen. Ich kann mich bequem zurücklehnen. Wisst ihr, das kann uns mit Gott passieren, dass manches uns begegnet, was wir im Moment oder gerade in der Situation gar nicht brauchen können. Und ein Beispiel bringe ich noch, dann bin ich fertig. Und vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Vor einigen Jahren bin ich mit meiner Frau in den Urlaub geflogen. Also nicht so, das geht nie. Und geflogen heißt Flugzeug, Andreas, fliegen, auch nicht mein Ding. Und so saßen wir in Dresden in der Abfertigungshalle, Gepäck war schon weg und so weiter. Wir warteten darauf, in den Flieger einsteigen zu dürfen. Da summte mein Handy. Zu der Zeit hatte ich da eine App drauf, die ein paar Bibelverse, die man mir immer mal von Zeit zu Zeit um die Ohren geschmissen hat. Und da dachte ich, ach ja, hier ist eh langweilig, kannst du mal gucken, was es erzählt. Und da begrüßte mich auf dem Display der schöne Vers, du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Mein erster Gedanke, wie komme ich hier wieder raus? Ich will nicht sagen, es ist nicht machbar. Geht bestimmt irgendwie, aber mein zweiter Gedanke war, warum eigentlich? Nehmen wir einfach mal an, Jesus hat mit Paradies nicht Mallorca gemeint, wo wir hingeflogen sind. Was wäre denn gewesen? Ich wäre im Himmel gewesen. Ich müsste heute nicht hier vorne stehen, könnte ich jetzt sagen, und mit meiner Erkältung kämpfen. Also du hast noch zwei Kinder, die sind noch nicht ganz flügge, aber auch nicht mehr so jung, dass sie ohne mich auskommen. Wie gesagt, mittlerweile sind sie ausgezogen, haben mich verlassen. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, so gesehen ist dieser Vers in dem Sinne nicht wahr geworden. Aber es hat mich eins gelehrt. Wenn es denn wirklich so gewesen wäre, wäre das schlimm gewesen? Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, was er uns zumuten kann. Die Frage an uns ist nur, und die Frage, die sich hier den Jüngern stellt, glauben wir das, dass das der Messias ist? Der Retter der Welt, der Retter für uns, unser ganz persönliches Leben. Und setzen wir alles auf diese eine Karte. Nachfolge. Ich möchte euch Mut machen, immer wieder neu zu überlegen, ja, was ist das, was vielleicht heute aus Jesu Blick, aus Gottes Sicht dran ist, was heute für mich Nachfolge bedeutet. Sich von Jesus rufen lassen und dann loslaufen. Den Gottes Sohn in dieser Welt, verkünden, seine Boten zu sein, um die frohe Botschaft der Welt nahe zu bringen in Wort und Tat. Jesus beruft Jünger. Jesus beruft Menschen einfach, weil er uns lieb hat, weil er ohne uns nicht sein will. Die Frage an uns ist, treten wir in seine Nachfolge? Und ich sage es nochmal, wir werden nicht alle Missionar in Afrika. Amen.